für Gott. Tu, was auch immer du willst, Herr. Und ich frage mich dann immer, meine ich das wirklich ehrlich und ernst, wenn ich das singe? Kannst du, Gott, wirklich alles tun, was du willst? Bin ich bereit dafür? Bist du bereit für Gottes Reden jetzt? Was auch immer er dir auch sagen mag, welchen Hinweis er dir auch immer geben mag. Vielleicht hast du ganz viel Raum geschaffen für ihn. Dann freut er sich und sagt, ja, ich komme, fülle den aus, mach's gut. Und so können wir Entdeckungen machen in diesem Gottesdienst. Und das Thema meiner Predigt heißt Entdeckungen mit Jesus. Und wir werden vielleicht Überraschendes entdecken bei Jesus und seine Aussagen. Vielleicht werden wir einiges entdecken an Beziehungen um Jesus herum, die Jesus betreffen. Vielleicht machen wir Entdeckungen, was wir von Jesus lernen können. Ich möchte uns einmal den Predigttext vorlesen. Ihr dürft ihn einfach auf euch wirken lassen im Gesamten aus Matthäus 11, 25 bis 30. Und bevor ich den lese, eine kleine Vorrede noch dazu. Freitag vor einer Woche war ja der Chor Crossover aus Braunschweig hier und hat gesungen. Und nach dem Konzert kam einer der Sänger auf mich zu und sagte, ja, Sie haben einen Eindruck, einen Bibelvers, den Sie uns als Gemeinde mitgeben möchten. Ja, okay, danke. Freuen wir uns drüber. Und dann so gefragt, macht ihr das immer so? Nee, aber wir haben ja sowas, das wollen wir euch mitgeben. Ich dachte, ja, super, vielen Dank. Und diesen Vers habe ich auch am Montagabend in der Gemeindeversammlung genannt, bei meiner Andacht am Montag. Und als Rainer Kröger predigen wollte zuerst, hatte er einen Bibeltext uns genannt und hat dann in der Woche mitgeteilt, nee, es ist ein ganz anderer Bibeltext dran für ihn. Und dann habe ich noch die Mitarbeiter informiert und das war der gleiche Bibeltext, den ich am Montagabend in der Andacht gewählt habe und auch der Eindruck von den Braunschweigern vom Crossover-Chor. Matthäus 11, Vers 28. Und ich dachte mir, okay, wenn jetzt Rainer Kröger auch ausfällt, dann nehme ich diesen Vers, aber ich nehme auch den Kontext, also die Verse davor. Matthäus 11, 28 ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel, aber ich habe noch nie drüber gepredigt, habe ich festgestellt. Und habe gedacht, das ist schön, ich freue mich drauf und lese uns jetzt Matthäus 11, 25 bis 30 vor. Danach rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen. Aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch, und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht, und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Soweit mal der gesamte Text. Wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch diesen Text hindurch, von Vers zu Vers, und ich nehme uns in den Anfang noch einmal mit. Danach rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Der erste Teil meiner Predigt mit der Beschreibung: Die Welt steht Kopf. Wie kann Jesus so beginnen mit dieser Rede? Ich preise dich. Das passt nicht zu dem, was vorher war. Was war denn vorher? Jesus hat ein bisschen seine Meinung kundgetan, indem er, ich würde sagen, geschimpft hat, indem er harte Worte ergriffen hat. Denn er hat gerade eben den Städten Chorazin, Bethsaida, Kapernaum eine Schulnote ausgestellt. Ihr Schülerinnen und Schüler, ihr kennt das, wenn Lehrer das machen. Und zwar, es war eine 6-, die gibt's nicht. Aber er hat diesen Städten gesagt, 6-. Warum? Denn die Menschen in diesen Städten haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie Jesus gepredigt hat. Und es war ihnen im großen Teil egal. Sie haben es nicht an sich herangelassen, sie haben sich nicht verändert. Und dann sagt Jesus, und im Vergleich zu diesen Städten, wenn das Städte wie Tyros, Sidon und Sodom gehört hätten, wenn die gleichen Dinge gesehen hätten, dann wären die umgedreht von ihren falschen Wegen, hätten ihr Leben geändert. Diesen Vergleich macht Jesus im Vorfeld. Es ist sozusagen ein Fazit über Städte, Regionen und Menschen. Ihr habt die Chance gehabt und ihr habt sie nicht genutzt. Andere wären froh gewesen, hätten sie mich erlebt und gehört. Und wir merken, irgendwie sind das harte Worte, aber es sind wahre Worte, die Jesus nutzt. Und dann heißt es: Vater, ich preise dich. Also, es passte für mich erstmal nicht zusammen. Und ich musste mir vorstellen, was ist in Jesus passiert in diesem Moment? Er muss, nach meinem Verständnis, den Blick nach oben gerichtet haben und einen Blickwechsel gemacht haben. Viele Menschen haben ihn abgelehnt, aber Vater, ich preise dich. Ich wende meinen Blick nach oben. Bei all der Ablehnung in der Welt, was Jesus ja erlebt hat, finde ich es gut, den Blick nach oben zu richten. Und das befreit. Bei allen Schwierigkeiten und Problemen, die wir haben, den Blick nach oben richten, das befreit. Als ich am Freitagmittag die Mail von Rainer Kröger gelesen habe, da lief mir ein bisschen wie Angstschweiß den Rücken runter. Ich dachte mir, oh, jetzt fällt er aus für Sonntag, für die Predigt. Und dadurch, dass ich gestern arbeiten musste, den ganzen Tag, wir hatten Gemeindeleitungsklausur und ich musste noch einiges vorbereiten, war sehr früh im Büro, der Samstag ist immer den freien Tag, habe ich die Absprache den Freitag frei gemacht. Wollte ich eigentlich. Und dann kam die Mail und ich merkte, alles über den Haufen geworfen. Jetzt ist erstmal der freie Tag futsch. Und ich habe mich gefragt, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das machen? Wie schaffe ich das nur, jetzt eine Predigt noch vorzubereiten in der kurzen Zeit? Und dann war mein Gedanke, ich muss den Blick nach oben richten. Nach oben richten. Gott, was hast du vor? Was willst du, Herr? Gib mir die Zeit, gib mir die Kraft, gib mir deine Worte und lass ein Wunder geschehen. So macht es Jesus zumindest. Er lobt den Vater im Himmel, den Herrn über Himmel und Erde. Und das ist so typisch für Jesus. Denn Jesus hat das in vielen Notsituationen so gemacht, in Schwierigkeiten. Hat er den Blick nach oben gerichtet zum Vater im Himmel. Bei Kirche Kunderbund habe ich darüber gesprochen, über die Speisung der 5000. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Ja? So viele Menschen, die hungrig waren und versorgt ihr sie und wir haben nicht, wir haben kein Geld und wir haben auch keine Lebensmittel, Geschäfte haben zu, was sollen wir machen? Und dann nimmt Jesus das Wenige eines Jungen, er blickt nach oben, dankt Gott und gibt das an die Jünger weiter. In so einer schwierigen Situation den Blick nach oben richten. Markus 6. Markus 7, bei der Heilung eines Gehörlosen. Und Jesus sah auf zum Himmel, seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Jesus blickt wieder auf nach oben. Er dreht das um. Das, was uns runterzieht, stellt er auf den Kopf und sagt, schaut nach oben. Und dann heißt es ja im Text von den Weisen und Klugen, denen ist es verborgen. Damals waren das die Religiösen, die Gelehrten, die Theologen, die jüdischen Schriftgelehrten. Warum? Nun, sie wissen auf alle Fragen eine passende Antwort. Sie sagen, was zu tun ist. Und sie ordnen Gott nach ihrem Verständnis ein. Das sind die Weisen und Klugen in Anführungszeichen. Denn Jesus sagt, so weise und klug sind die gar nicht. Sie sind blind, sie sind dumm, unwissend und sie leben am Ziel vorbei. Im 1. Petrusbrief heißt es, Kapitel 5, Vers 5, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Die Hochmütigen, die werden heruntergestoßen. Und die, die wissen, dass sie Jesus brauchen, die werden als Vorbild gesehen. Ein Pharao im Alten Testament, der Gott sein will, der sich selbst zu Gott erklärt und das Volk der Israeliten versklavt, der wird gedemütigt von Gott. Im Neuen Testament der reiche Kornbauer, der seine landwirtschaftlichen Erfolge feiert und denkt, er hat für alle Zeiten ausgesorgt, er braucht sich nicht um Gott kümmern und vor allem nicht, was damals die wichtige Gemeinschaftsverantwortung war, um die Nächsten kümmern, um Arme und Hungrige, um Witwen und Waisen zu versorgen. Er sagte, brauche ich alles nicht, ich habe meinen Gewinn. Der lebt am Ziel vorbei. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Was heißt das für uns? Wenn du denkst, ohne Gott lebst du schon irgendwie, dann wunder dich nicht, dass du in Krisenzeiten keinen festen Halt hast. Wenn du denkst, du brauchst Gott nicht, dann fehlt dir in den Krisenzeiten der feste Halt. Wenn du denkst, du kannst Jesus dein Geheimnis verheimlichen, kommst schon irgendwie an ihm vorbei, dann lässt er dich alleine. Wenn du denkst, du bist klüger als Gott, wird er dich eines Besseren belehren. Jesus stellt alles auf den Kopf. Die Demütigen werden gelobt. Die Niedrigen, die Ungebildeten, die Armen. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte geht nach den Ferien auch weiterhin zur Schule. Ja? Lernen ist wichtig, aber es ist nicht das Einzige und es geht nicht darum, man bildet sich was drauf ein und sagt, ich bin jetzt klüger als Gott. Ich weiß schon, was für mich gut und richtig ist. Gott weiß, was gut und richtig ist für dich. Und irgendwie passt das auch zur Bergpredigt, wenn Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Jesus hat seine Botschaft den einfachen Menschen zur Verfügung gestellt. Jesus hat die Verlorenen, also die im Sinne von Religion damals nicht die Führer waren, im Blick gehabt. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um den Geldbeutel und es geht nicht um das Wissen. Was kann das für uns als Gemeinde, als Freikirche bedeuten? Ich habe mich gefragt, mit welchem Maßstab messen wir andere? Mit welchem Maßstab messen wir Besucher, Gäste, Freunde? Achten wir auf Äußerlichkeiten? Gottes Reich ist ein Geschenk für Hoffnungslose. Wenn sich das verwurzelt in meinem Denken, in unserem Denken, Gottes Reich ist ein Geschenk für Hoffnungslose. Wie kann uns das verändern? Gottes Reich ist ein Geschenk für Hoffnungslose und ein Sodbrennen aufstoßen für die Satten. Die, die satt sind im Leben, denen wird das aufstoßen. Von Anfang an im Neuen Testament sind die Hirten im Blick, die am Rande waren, die nicht viel galten. Die Kranken, die Zöllner, die Sünder, die waren im Blick. Der Text geht weiter, die nächsten Verse, Vers 27. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Kompliziert, ne? So hin und her und Vater und Sohn und so. Ich mache es ganz einfach, Vitamin B. Also Beziehung, Vitamin B. Ohne Beziehung geht heute wenig. Wer einen guten Draht zum Bürgermeister hat, der kann leichter Dinge anschieben oder verhindern. In der Politik ist das Lobbyarbeit. Als Schüler wollte ich mal einen Ferienjob in einer ortsansässigen Firma machen. Und da kam man nur rein, wenn man Beziehungen hatte. Vitamin B. Ich kannte niemanden, der dort gearbeitet hat. Ich kam nicht rein in diese Firma. Vergeblich. Ist jetzt Jesus durch die Beziehung zum Vater zu Privilegien gekommen? War das Vitamin B von Jesus zum Vater? Alles hat mir mein Vater übergeben, sagt er doch. Und wenn er sagt, alles ist alles gemeint, also alles Wissen, alle theologische Lehre, jede Erkenntnis. Alles hat mir mein Vater übergeben. Und das ist mehr als das Erbe einer Firma, die man übernimmt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Der Sohn Gottes, der Gottesknecht, der Messias, er bekommt alles übertragen. Wenn das stimmt, dass er alles übertragen bekommen hat, dann hat er alles übertragen bekommen. Und wenn das schief geht mit Jesus, dann ist die Welt verloren. Gott setzt alles auf diese eine Karte. Aber es tröstet mich, dass Gott seinen Sohn kennt. Absolut, voll und ganz. Diese Beziehung, Vater und Sohn, die ist so innig, so voller Vertrauen und Liebe. Ein alter Theologe, Joachim Jeremias, sagt, nur ein Vater kennt seinen Sohn und nur ein Sohn kennt seinen Vater. Nur ein Vater kennt seinen Sohn und nur ein Sohn kennt seinen Vater. Es geht natürlich in unseren Köpfen, bei den Männern geht jetzt was. Ja? Wie ist das mit meinem Vater oder mit meinem Sohn? Wir überlegen das. Ich habe ja vorhin erzählt, wir hatten Besuch von unserem leiblichen Sohn am letzten Wochenende und wir konnten endlich mal auch über den Feiertag viel Zeit miteinander verbringen. Viel Zeit und wir haben über vieles gesprochen, viel geredet. Ich habe zum Beispiel unseren Sohn gefragt, sag mal, weißt du eigentlich so aus der Geschichte über deine Großeltern, was weißt du so? Erzähl mal. Oh, wusste er gar nicht viel. Wir konnten viel erzählen über Krieg und Flucht, Vertreibung. Wir konnten die Vater-Sohn-Beziehung nochmal ganz neu stärken. Und das ist wichtig, Austausch, Gespräch, Gefühle, Wissen. Gott vertraut seinem Sohn Jesus. Er traut ihm alles zu. Der Kontakt zwischen Vater und Sohn ist so innig, inniger als alles, was wir kennen. Wenn eine Stromleitung unter Spannung steht, sieht man das in der Regel ihr nicht an. Man kann die Auswirkung sehen. Und ich vergleiche das mit Jesus und seinem Vater. Die beiden sind mit dem stärksten Stromkabel, was es gibt, verbunden. Das stärkste Stromkabel verbindet die beiden miteinander. Aber man sieht es nicht äußerlich, man kann Auswirkungen sehen. Der Vater bestätigt die Beziehung zu seinem Sohn nach der Taufe und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen, der ist super, genau so soll es sein. Jesus wird versucht vom Teufel. Und dann kommen, nachdem Jesus durchgehalten hat, zum Vater gehalten hat, kommen Engel, die Boten Gottes und dienen Jesus. Jesus hatte ja vorher 40 Tage gefastet. Und dann stelle ich mir vor, gibt es leckeres Essen, Körperpflege. Die Engel dienen Jesus. Wir können Gott kennenlernen, wenn Jesus uns ihn zeigt. Und lange Zeit meines Lebens habe ich Gott nicht durch Jesus gesehen, Gott nur von weiter Ferne, durch einen Nebel, unbegreifbar. Und erst durch Jesus habe ich Gott wirklich kennengelernt. Wer ist Gott? Wie tickt Gott? Was macht ihn aus? Ohne Jesus wirst du niemals den Zugang zum Vater finden. Durch keinen Vermittler, durch keine Religion, durch keine Tradition. Nur durch Jesus findest du zum Vater. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Jesus kann ein Vorbild sein, ein guter Mensch für dich, ein guter Freund und Kumpel, aber Leben als Christ ist mehr. Es geht um die Ehre des Vaters. Das hatte Jesus im Blick. Das war sein Lebensmotto. Der Vater soll geehrt werden. Der Vater im Himmel ist hoch erhaben, der Allmächtige, der Heilige. Kommen wir zu den letzten Versen. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Mein letzter Gedanke, kommen und lernen. Zu Jesus kommen und von ihm lernen. Das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Das ist ehrlich zu sagen und wichtig zu sagen. Denn ich habe selbst an mich und andere haben an mich hohe Erwartungen. Ich will doch ein Vorbild sein. Als Pastor, als Christ, als Ehemann, als Vater. Ich will doch ein Vorbild sein und mache doch vieles falsch. Ich will freundlich und liebevoll sein und ärgere mich über, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, über SUV-Fahrer, die dicht an mir vorbeifahren und ich ins Wackeln komme mit dem Fahrrad. Ich ärgere mich dann so sehr und merke, meine Erwartungen, die ich an mich habe, kann ich nicht erfüllen. Ich will offen sein für Menschen ohne Gott und rege mich auf über betrunkene Kerwebosch, den Modau, die gröhlend mit Sirenenkrach unseren Hund verängstigend durch das Dorf ziehen. Und ich merke, Wut und Ärger steigt in mir auf. Und ich werde meinen eigenen Erwartungen nicht gerecht. Ich war heute Nacht bis um 2 Uhr auf der Kerb in Modau. Ich lag schon im Bett, aber die Musik war so laut. Es ist echt eine große Herausforderung für mich. Glaubt mir, ich leide. Höre ich da Mitleid? Oh, danke. Aber ich merke, als Mensch vor Gott kann ich nicht bestehen. Ich werde meinen Erwartungen nicht gerecht. Und das kannten damals auch die religiösen Juden. Die kannten einen Erwartungsdruck. Sie kannten Versagen. Da waren die 613 Gebote aus dem Talmud zu erfüllen. Und das war Druck für die damals. Da war das jüdische Glaubensbekenntnis, was zu wiederholen war. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. War das zu schaffen? Nein. Manchmal erdrückte das, dieses jüdische, religiöse Joch. Was ist ein Joch? Ein Joch, das ist sowas, ein Holzarbeitsgerät. Also 2 Rinder, die eingespannt waren und einen Karren oder einen Pflug für die Landwirtschaft ziehen mussten, die waren verbunden mit einem Joch. Also es war so ein Arbeitstitel, war schwer zu ziehen und ja, das ist ein Joch. Und so ein religiöses Joch macht deutlich, ich muss mich anstrengen. Ich muss was leisten. Ich muss Gott gefallen. Ein Joch, das drückt, das schwer ist, da leidet man drunter. Nun weiß ich heutzutage, so einen religiösen Leidensdruck empfindet man immer weniger. Wenn ihr morgen früh eure Arbeitskollegen fragt, du, empfindest du einen religiösen Leistungsdruck, dann wird er oder sie sagen, oh, nee, wieso? Ja? Aber den Druck unserer Gesellschaft, den spüren alle. Noch mehr Arbeit in weniger Stunden zu leisten. Weitere Anfahrtswege zur Arbeit, höhere Sozialversicherungsabgaben, mehr Zeitdruck, der Druck der Schule, die Eltern-WhatsApp-Gruppe, die Erwartungen der Schwiegereltern, der Druck der Erziehung, alles recht machen zu wollen und. Das erdrückt, das erschlägt, das macht kaputt. Jesus ist in diese Welt gekommen, in diese Welt voller Druck. Das Leben ist aber nicht nur Mühe. Jesus schenkt Ruhe, sagt er. Ich muss vor ihm nicht gut dastehen. Er nimmt mich an, wie ich bin, mit meinen Fehlern und Schwächen. Das Leben ist dadurch nicht leicht, aber es wird leichter. Und Jesus ruft, kommt her. Kommt her zu mir. Darum geht's, zu ihm kommen, von ihm lernen. Das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, noch mehr zu arbeiten, noch mehr zu leisten, mehr. Nein, es geht um die Begegnung mit Jesus, der den Vater kennt und uns dessen Wesen zeigt. Eine kleine Geschichte dazu. Eine Geschichte, die unsere ehemaligen Trainees kennen. Die Geschichte vom Holzfäller. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einer Holzgesellschaft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung. Die Arbeitsbedingungen verlockend. Also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit. An einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter. Weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller, am nächsten Tag das Ergebnis seiner Arbeit noch zu übertreffen. Also legte er sich in der Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Und trotz aller Anstrengung gelang es ihm aber nicht, mehr als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte er und beschloss, an diesem Tag gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Am Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur 7 Bäume, am übernächsten 5 und seinen letzten Tag verbrachte er fast vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. Die Sorge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin und erzählte, was passiert war. Und er schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte bis zum Umfallen. Und der Vorarbeiter fragte ihn, wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? Dazu hatte ich keine Zeit. Ich werde so sehr damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Es geht nicht darum, einen Druck zu erhöhen in unserem Leben, noch mehr Tempo zu geben. Das Lebenstempo auf der Lebensautobahn ist schon so hoch. Wenn das außer Kontrolle gerät, dein Wagen, dann krachst du über die Leitplanken. Was heißt das jetzt? Zur Ruhe kommen, die Axt schärfen. Vielleicht zu fragen, worum geht es wirklich im Leben? Was ist das Wesentliche? Muss ich das wirklich noch anschaffen, besorgen, kaufen? Was ist Gottes Plan für dich, für dein Leben? Was ist Gottes Absicht? Ich mag den Herbst. Es ist eine schöne Jahreszeit. Die Bäume verlieren die Blätter. Okay, man liegt viel unten mit Laubbläser und so. Aber es ist wichtig, denn die Bäume bereiten sich auf den Winter vor. Ohne Herbst wird der Winter zu einer tödlichen Gefahr für die Bäume. Denn dann brechen Äste und Zweige, weil die Schneelast zu schwer wird. Das heißt, Bäume müssen ablegen, abwerfen, loslassen, sein lassen, um sich auf das Wesentliche, auf das Kommende zu konzentrieren. Komm zu Jesus. Komm zu ihm und lege das ab, was er dir zeigt. Komm zu Jesus, bekenne ihm das, was dich beschäftigt, was du loswerden willst. Im nächsten Lied heißt es, das wir jetzt gemeinsam singen werden, lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in seine Hand.